So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich lache deshalb, weil ich diesen Podcast jetzt, also den Anfang jetzt schon wieder neu einspreche. Ich habe diesen ganzen Podcast gestern Abend aufgesprochen und habe ihn aus Gründen, die ich gleich erklären werde, heute Morgen zusammengeknüllt in die Tonne geschmissen. Und denke mir, das kann ich besser. Deswegen ist das jetzt hier sowieso schon der zweite Versuch, quasi dieses Ding aufzusprechen. Und das Lustige, dass ich jetzt gerade schon das schöne Intro eingesprochen hatte, die ganze Einleitung, und währenddessen knallte mir dieser bundesweite Alarm um 11 Uhr um die Ohren. Und dann habe ich jetzt nochmal reingehört und habe gedacht, nee, das kannst du so nicht stehen lassen. Man hört tatsächlich die ganze Zeit diese Sirenen im Hintergrund. So, jetzt versuche ich das nochmal. Also, der Podcast gestern ist in die Tonne gegangen. Wir sprechen heute über das Thema Nebengewerbe anmelden. So, und alles, was dazu gehört. Das heißt, egal ob ihr mit dem Gedanken schon ein bisschen schwanger gegangen seid, dass ihr vielleicht mit eurer Fotografie demnächst Geld verdienen wollt oder euch fragt generell, was gehört denn dazu, was passiert denn, wenn ich Nebengewerbe anmelden will, was für Kosten und Pflichten kommen auf mich zu. Viele haben da im Vorfeld großen Respekt vor, manche gehen so wie ich da total blauäugig rein und die trifft dann nachher die dicke Keule. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast mit der Rebecca gehört habt, die hat ja auch Ähnliches geschildert. Die hat auch Gewerbe angemeldet und war dann komplett erschlagen und auch extrem unter Druck, als dann diese ganzen Briefe bei ihr reinkamen. Und es ist natürlich besser, wenn man im Vorfeld genau weiß, was passiert, was kommt. Ich hoffe, ihr hört jetzt Vogelgezwitscher, dürft ihr hören. Ich habe nämlich die Terrassentür auf und ich freue mich tierisch, dass endlich wieder so viele Vögelchen hier singen. Und vielleicht ist das jetzt die perfekte Hintergrunduntermalung hier für mich, während ich euch so ein nüchternes, furchtbar trockenes Thema erkläre. Und ja, jedenfalls, der ist deshalb in die Tonne gegangen, weil ich natürlich ganz nett mir eine Stichpunktliste gemacht habe und gedacht habe, super, dann erzähle ich euch heute mal, was da alles passiert. Habe ich ja selber alles hinter mir und habe dann aber hier und da trotzdem noch mal ein bisschen gegoogelt und recherchiert und festgestellt, oha, das ist gar nicht mehr so, wie das bei mir war. Also Gott sei Dank habe ich euch das nicht alles so erzählt, sondern es hat sich wirklich extrem viel geändert. Und das meiste wirklich zum Positiven für euch. Deswegen ist das gar nicht mehr so furchtbar erdrückend und schrecklich, was da auf euch zukommt. Und deswegen brauche ich mich mit meinem alten Mist gar nicht behelligen, sondern wir sprechen nur darüber, wie es jetzt aktuell aussieht, wenn ihr in Deutschland kommt mit Sicherheit auch bei dem einen oder anderen auf euer Bundesland nochmal an. Ich wohne ja hier in NRW. Ich habe aber versucht, das breit zu recherchieren, also immer ein bisschen so für ganz Deutschland versucht zu sprechen jetzt. Und ganz wichtig vorab, ich habe mich wirklich auf den Gewerbetreibenden hier konzentriert. Das heißt, es gibt ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört, es gibt ja in Deutschland diese beiden Unterscheidungen. Einmal den Freiberufler als Fotografenberuf und einmal der Fotograf als Gewerbetreibender. So, da in den fast allen Fällen, ich kenne auch Fotografen, die sind Freiberufler, aber in den meisten Fällen sind wir als Gewerbetreibender einzusortieren. Und deshalb, weil das auch einfach ein ganz anderes Thema ist, dieser Freiberufler, gibt es dazu nochmal einen getrennten Podcast. Das heißt, ich werde mir da ein bisschen einen Fachmann beiseite holen oder eine Fachfrau, die das erklärt, weil das so steuerlich verankert, da möchte ich die genauen Unterschiede nochmal für euch erklärt haben. Was ist eigentlich ein Freiberufler und was ist ein Gewerbetreibender? Und bevor ich ins Nebengewerbe, Selbstständigkeit, wie auch immer reinschaue, was ist denn jetzt für mich richtig und die Vor- und Nachteile von beiden, wird da nochmal aufgeführt. Ihr könnt aber davon ausgehen, wenn ihr ganz normale Aufträge entgegennehmt vom Kunden, so klassisch wie der Fotograf das macht, das ist auch im Tierfotografiebereich, das heißt, der Kunde kommt zu euch, gibt euch 100 Euro dafür, dass ihr seinen Hund fotografiert, dann sind das feste Auftragsarbeiten in regelmäßiger Art. Dann fallt ihr eigentlich nicht in diese Künstlerschiene des Freiberuflers. So, das mal so ganz grob. Alles Detaillierte im separaten Podcast dazu. Das heißt, wenn ihr euch am Ende dieses Podcasts fragt, warum hat die denn jetzt nicht zum Beispiel über die KSK, also die Künstlersozialkasse, gesprochen, das ist natürlich ein super tolles Ding, aber das trifft eben für den Freiberufler und nicht für den Gewerbetreibenden. So, und deshalb ganz wichtig vorab für euch gesagt, wenn ihr euch jetzt für den Freiberufler interessiert und alles, was damit in Zusammenhang steht, dann müsst ihr bitte einfach auf den entsprechenden Podcast warten, dann müsst ihr noch ein bisschen Geduld mitbringen. So, wir sprechen heute nur über den klassischen gewerbetreibenden Fotografen in Deutschland. Und ihr habt natürlich den riesen Vorteil, dass ihr euch, wenn ihr jetzt einen Hauptjob habt, ne, und gerne fotografiert und vielleicht an den Punkt kommt, wo ihr denkt, boah, also irgendwie würde ich ja schon ein bisschen Geld damit verdienen und will jetzt nicht immer nur TFP-Shootings machen oder wie auch immer. Und ich habe ein ganz tolles Portfolio erarbeitet. Jetzt ist mal so langsam an der Zeit, vielleicht ein bisschen Geld damit zu verdienen. Dann müsst ihr natürlich sehr vorsichtig sein, weil ihr, wenn ihr da jetzt ein regelmäßiges Einkommen generiert, auf jeden Fall in Deutschland ein Gewerbe anmelden müsst. Also, ich sage euch das ganz klar und deutlich. Ihr solltet eigentlich, bevor ihr das erste Shooting offiziell gegen eine Bezahlung macht, solltet ihr Gewerbe angemeldet haben. Sonst kann euch das ganz, ganz teuer zu stehen kommen. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie viele schwarze Schafe es da draußen gibt. Ist vielleicht auch ganz gut zu wissen. Bin da auch, glaube ich, einfach so eine zu ehrliche Haut. Aber man muss wirklich ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ne? Also nicht, dass man rutscht da vielleicht auch recht schnell rein und denkt, ach, dann gibt mir da einer mal hier 20 Euro Trinkgeld und der nächste sagt, ach komm, ich überweise dir mal per PayPal 50 Euro. So, jetzt ist aber natürlich auch alles sehr publik. Ihr habt vielleicht eine Webseite, ihr habt seid in den sozialen Medien vertreten. Wirklich, also bitte, 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 macht es kostenlos oder wenn ihr Geld dafür nehmt und verlangt, dann meldet ein Gewerbe an. Es ist nicht so, es bringt natürlich einiges in Gang, wie wir auch gleich feststellen, aber es ist ja nicht so, dass das unlösbare Probleme gibt und ihr tausend von Euro bezahlen müsst. Es ist einfach eine ganz nette Sache, dieses Nebengewerbe, und es gibt euch ganz viele Freiheiten, vor allen Dingen, wenn ihr im Hinterkopf habt, ach, das wäre ja schon schön, wenn man irgendwann vielleicht in 5 oder 10 Jahren mal in die Selbstständigkeit gehen könnte. Man muss das nicht alles so überstürzen, wie ich das gemacht habe, aus dem Nebengewerbe direkt dann kurzerhand nach ein paar Monaten in die Selbstständigkeit. Das war einfach total mutig, und ich habe euch ja erzählt, dass ich damals, war einfach noch eine andere Zeit, und ich habe ja auch andere Bereiche noch mit fotografiert. Aber dieses Nebengewerbe gibt euch unglaublich viel Möglichkeiten. Ich komme jetzt gleich nochmal auf das Thema Abklärung mit dem Arbeitgeber, aber es ist natürlich immer eine tolle Sache, wenn ihr euer Nebengewerbe so ein bisschen ausbauen könnt. Was aber definitiv so sein muss, wenn ihr eure Gedanken an ein Nebengewerbe weiterverfolgt, dass ihr die feste Absicht, und das möchte auch das Finanzamt von euch sehen, die feste Absicht habt, mit diesem Beruf Geld zu verdienen und zu erwirtschaften, und das keine reine Liebhaberei ist. Das heißt, das Finanzamt will und wird das auch prüfen, sehen, dass ihr nicht daherkommt und sagt, oh, ich kann jetzt mein Kameraequipment hier super absetzen, sondern dass ihr wirklich auch Einkünfte generiert, und die sollten im besten Falle natürlich jedes Jahr steigen. Das heißt, ihr dürft natürlich ein bisschen Minus machen die erste Zeit, weil ihr vielleicht viele abbrechen, also gegenrechnen könnt. Aber irgendwann solltet ihr schon, sage ich mal, schwarze Zahlen schreiben, und das Finanzamt kann dann natürlich schon ganz gut beurteilen, ob das, was ihr da macht, Hand und Fuß hat. So, das heißt, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig mit sein. Natürlich weiß niemand, der sich selbstständig oder auch nebengewerblich irgendwie jetzt in dieser Fotografiebranche weiterentwickelt, weiß natürlich keiner von uns. Wäre schön, wenn wir wüssten, was wir nächstes Jahr verdienen, das ist schon ganz klar. Aber ihr solltet schon die feste Absicht haben. So, das heißt, wenn ihr das plant und ihr wisst, ihr habt die Anfragen dafür und ihr könntet damit Geld verdienen, dann ist der richtige Startschuss quasi gegeben, um das Gewerbe anzumelden. Das müsst ihr also vorher für euch entscheiden und da auch einfach ehrlich mit euch sein. Ne? Sonst würde ich euch sagen, macht das lieber ein Jahr noch so. Freuen sich auch viele Leute. Übt noch ein bisschen, macht noch ein bisschen, guckt, ob die Freude dabei bleibt. Man kann sich auch einfach so ein bisschen vorstellen. Man kann sich das auch mal aufschreiben. Ne? Man kann mal sagen, okay, wie viel Shooting hab ich jetzt gehabt, und ist das wirklich nur zustande gekommen, weil das kostenlos war, oder bin ich der Meinung, dass der Kunde vielleicht auch Geld bei mir gelassen hätte? Zum Beispiel jemand, der über Dritte kommt und auch ganz klar sagt, hör mal, was berechnest du für deine Shootings oder so? Das sind ja dann auch wirklich potenzielle Kunden, die bereit wären, Geld bei mir zu lassen. Kommen die Kunden schon auf mich zu und so weiter. Ne? Das sind natürlich Sachen, wenn das gegeben ist, dann kann man das auf jeden Fall auch belegen später und anführen und sagen, okay, jetzt macht es Sinn, dass ich da Geld für nehme. So, wenn dann natürlich keinerlei Aufträge kommen, ist das eine andere Sache, aber nichtsdestotrotz ist das dann der richtige Startschuss für euch. So, dann müsst ihr euch aber trotzdem vorher noch vorab, also bevor ihr das Gewerbe jetzt anmeldet, vorab so ein paar Sachen schon mal überlegen. Und zwar, es werden ein paar Kosten auf euch zukommen und auch ein bisschen mehr Aufwand, der euch im Vorfeld klar sein muss. Das heißt, ihr braucht zum Beispiel ein Geschäftskonto. Das ist für eure Buchhaltung super wichtig. Das heißt, ihr müsst diese Bankgebühren auf dem Schirm haben. Ihr müsst also eventuell ein Geschäftskonto errichten. Das ist ja auch immer mit ein bisschen Arbeit verbunden. Da könnt ihr euren Bankmann anrufen und sagen, pass mal auf, ich brauche jetzt ein Geschäftskonto. Und dann können die euch da beraten und ein Angebot unterbreiten. Und das Zweite ist, ihr bräuchtet dann, also das empfehle ich euch auf jeden Fall sehr, ihr könnt natürlich theoretisch euch eine Excel-Liste machen mit Nummer 1, 2, 3, 4, 5, aber ihr müsst Rechnungen schreiben. Und ich habe zum Beispiel diese Lexware-Software, ich bin damit sehr zufrieden, ich kenne aber auch keine anderen. Also so ein Buchhaltungsprogramm ist auch nicht verkehrt, das ist meistens eine einmalige Anschaffung, die auch wirklich Sinn macht. Und da müsstet ihr euch vielleicht auch mal so ein bisschen reinfuchsen, ist eigentlich ganz einfach. Und ja, dann müsst ihr noch überlegen, kommt vielleicht an Werbungskosten auf euch zu, die ihr bisher nicht hattet. Also ich würde euch empfehlen natürlich, wenn ihr jetzt ein bisschen Geld verdienen wollt, um an neue Kunden zu kommen. Ihr habt ja dann den Freischein dafür. Vielleicht müsst ihr Flyer, Visitenkarten, sowas machen lassen. Ihr braucht eine Webseite. Das kostet ja auch alles ein bisschen Geld. Wenn ihr das nicht sowieso schon habt, um eure Arbeiten zu zeigen, kann ja auch sein. Und also das müsst ihr ein bisschen ausbauen. Ihr müsst eine Preiskalkulation machen, zumindest wenn ihr so ein bisschen mit Gewinn, wollt ihr mit Gewinn auch Gewinne erwirtschaften und das nicht einfach nur so sagen, auch nicht mehr jetzt für ein Shooting 20 Euro, muss ja auch alles irgendwie Hand und Fuß haben. Das könnt ihr also im Vorfeld alles schon ausarbeiten, macht eine ganze Menge Spaß tatsächlich. Und dann könnt ihr euch das halt alles so schon mal zurechtlegen. Und dann muss man wirklich überlegen, ist meine absolute Empfehlung, einen netten Steuerberater zu kontaktieren und mal zu fragen, was kostet ein Beratungsgespräch? Das könnt ihr wahrscheinlich sehen, so liegt im Stundensatz zwischen 150 und 300 Euro, kann man so Pi mal Daumen sagen. Da könnt ihr euch im Vorfeld Fragen überlegen und dann wird ihr euch ganz, ganz schnell in so einer Stunde unglaublich viele Informationen geben können. So, da könnt ihr aber vorher anrufen, könnt ihr auch mehrere anrufen und sagen, ich möchte Nebengewerbe anmelden, ich möchte mich da im Vorfeld beraten lassen, auch im Hinblick auf einen eventuellen Steuerberater, der dann später für euch tätig wird, wenn ihr das Gewerbe angemeldet habt, dann macht so ein Beratungsgespräch tatsächlich schon mal Sinn. Also diese Kosten müsste man eventuell, es sei denn, ihr habt jetzt eine beste Freundin, die beim Steuerberater arbeitet und euch da vielleicht schon vieles so sagen darf. Ich weiß gar nicht, ob sie das dürfen, aber das wäre vielleicht ja noch eine Option. Aber oder einen guten Kollegen, einen netten Kollegen, der euch da beraten kann. Und Fakt ist natürlich, wenn ihr jetzt sagt, also Buchhaltung für mich, das ist so ein Buch mit 7 Siegeln und da will ich mich auch gar nicht zu eingrooven, dann ist das natürlich schon ein Kostenapparat, wenn ihr einen Steuerberater braucht, der euch da weiterhilft. Es ist natürlich klar, je mehr der Steuerberater für euch macht, desto teurer wird der. Das ist natürlich logisch. Man kann ganz gut so einen Zwischendeal fahren. Also bei mir war das so, ich habe die ersten 3-4 Jahre einen Steuerberater gehabt, der hat wirklich alles für mich gemacht. Und natürlich geht das dann ins Geld, gerade wenn man am Anfang noch nicht die Mega-Gewinne erwirtschaftet. Und dann muss man monatlich diese Buchungskosten, also der kontiert ja dann auch alles für euch, man gibt dann quasi alle Unterlagen, die man hat, am Monatsende dahin, Kontoauszüge, Kassenbelege, alle Rechnungsbelege, Ein- und Ausgänge, es wird alles an den Steuerberater gegeben. Und der bucht das dann für euch. Das heißt, ihr müsst ein bisschen Vorarbeit müsst ihr natürlich trotzdem leisten. Und der bucht das dann, wie gesagt, alles für euch ein und macht auch alle möglichen Voranmeldungen, die vielleicht erforderlich sind, direkt ans Finanzamt. Das heißt, ihr habt mit gar nichts zu tun. Ihr müsst einfach nur die Unterlagen dahin geben. Dann ist es aber auch super teuer. Und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen. Ich habe mir dann ein Buchhaltungsprogramm gekauft. Da gibt's ganz viele Wieso und Tax und wie sie alle heißen. Und da müsst ihr nur abklären, ob euer Steuerberater diese Daten eventuell einlesen kann, weil eine gute Option ist, dass ihr eure Buchung monatlich selber macht. Das ist nicht schwierig und macht sogar tatsächlich viel Spaß, also mir jedenfalls. Dann könnt ihr eure Buchung selber machen. Und dann macht der Steuerberater für euch nur die Abschlüsse, also Einkommensteuererklärung oder Gewerbesteuererklärung, die Abgabe eurer Sachen am Jahresende. Und eventuell natürlich dann auch Voranmeldungen für Umsatzsteuer und Co., falls ihr dann irgendwann in diesen Bereich kommt. Da sprechen wir gleich drüber. So, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man super kombinieren kann, um Kosten zu sparen. Das heißt, ihr macht eure ganzen Buchungen selber und ihr übergebt dann nur die Sachen, die ihr nicht könnt, an den Steuerberater. Hat wiederum auch den Vorteil, dass ihr einen festen Steuerberater habt und dem dann natürlich auch, wenn sich Fragen ergeben, immer mal nerven dürft und Fragen stellen dürft und der euch dann vollumfänglich zu allen Dingen berät. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass euch das unterm Strich dann natürlich auch wieder viel Geld spart, weil der Steuerberater natürlich alles kennt, womit ihr vielleicht noch das ein oder andere an Euro verdienen könnt, ohne dass man das selber auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel eine Verpflegungspauschale oder ähnliches. Das sind ganz viele Sachen, die ich auch gar nicht gewusst hätte, wenn ich keinen Steuerberater gehabt hätte. Und der kann euch dann halt einfach dahingehend noch ein bisschen beraten und vielleicht auch noch ein bisschen was rausholen. So. Und also deswegen müsst ihr euch wirklich gut überlegen, ob das nicht Sinn macht und zumindest diese Kombinationslösung, die ich euch gerade gesagt habe, die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, also das heißt, die Kosten müsst ihr natürlich auch noch so ein bisschen einplanen für Buchhaltungsprogramm und eventuell so ein Steuerprogramm. Und ja, dann ist die nächste Frage, da bin ich jetzt noch nicht so richtig drauf eingegangen mit eurem Arbeitgeber. Also ich habe das nochmal recherchiert. Mir ist damals gesagt worden, Nebengewerbe musst du mit deinem Arbeitgeber abklären, der muss das genehmigen. Ich hatte damals das Problem, ich habe dann so einen Wisch aufgesetzt, hiermit genehmige ich meinem Arbeitnehmer bla bla, ein Nebengewerbe in dem und dem Bereich und wollte das unterschreiben lassen und mein damaliger Chef, der hat das immer einfach auf den zu erledigen Stapel unten drunter lag das dann irgendwann und hat sich nicht drum gekümmert. Ich habe es dann immer wieder rausgezogen, nach oben gelegt und ganz ehrlich, ich hatte dann schon Selbstständigkeit wirklich fest geplant, bis wir, da hatte ich immer noch keine Unterschrift von ihm. So, ich habe es jetzt nochmal recherchiert, also es ist wohl tatsächlich so, dass ihr das nicht immer braucht, aber ihr müsst in euren Vertrag gucken, weil manchmal ist in eurem Arbeitsvertrag geregelt, dass das genehmigungspflichtig ist und in dem Moment müsst ihr das natürlich auch machen. Ihr müsst es genehmigen lassen, wenn es in eurem Vertrag steht. Und das Zweite ist, es darf eure Arbeit in keiner Art und Weise tangieren. Das heißt, ne, jetzt mal blödes Beispiel, ihr fotografiert jeden Abend bis um 10 Uhr in die Puppen in eurem Wohnzimmer Hunde, kommt morgen zu spät zur Arbeit, seid total verschlafen, könnt eurer normalen Arbeit nicht mehr nachgehen. Dann wird euer Chef das wahrscheinlich nicht lange tolerieren und stunk machen. Und was natürlich auch nicht der Fall sein darf, dass ihr irgendwie in Wettbewerbsprobleme geratet. Das heißt, wenn ihr jetzt beim Fotografen arbeitet und ihr dem Model in der Umkleide sagt, hey, hör mal, komm am Wochenende zu mir, ich mach's dir preiswerter. Na, also solche Sachen. Ihr dürft natürlich da, das darf nicht im Wettbewerb zu eurem Hauptjob stehen, aber tut es ja meistens auch nicht. Nur das muss man einfach auf dem Schirm haben. Also klärt das ab und wenn ihr Glück habt, habt ihr einen total lockeren Arbeitgeber, der euch das genehmigt und sogar sagt, pass auf, ich stehe da nicht im Wege, weil man muss natürlich auch ganz klar sagen, ein Nebengewerbe ist oft ein Schritt in die Selbstständigkeit und dann wird er auch wissen, dass er euch eventuell verliert. Und deswegen muss man auch ganz klar erkennen, wenn ihr ein guter Arbeitnehmer seid, dann findet euer Chef das vielleicht nicht so toll, dass ihr euch da umorientieren wollt und schreit jetzt nicht Juhu, aber manchmal sind die dem natürlich schon offen gegenüber und gewähren euch zum Beispiel als Übergang die Möglichkeit zu sagen, euer Nebengewerbe läuft super gut und ihr könnt mit den Stunden runtergehen auf, weiß ich nicht, eine 4-Tage-Woche auf eine 30-Stunden-Woche, dass ihr die Möglichkeit habt, euer Nebengewerbe weiter auszubauen. Das wäre natürlich der absolute Traumfall. Dann könnt ihr euch wirklich so peu à peu an eure Selbstständigkeit herantasten. Oder mehr und mehr, muss ja nicht immer die Selbstständigkeit gehen, mehr und mehr einfach mit dem, was euch richtig Spaß macht, Geld verdienen. Das ist einfach eine coole Sache. Und jetzt kommen wir zur letzten Sache, die wir eigentlich im Vorfeld schon so ein bisschen für uns abwägen müssen, ist nämlich, ob für uns die Kleinunternehmerregelung gelten wird. Ich sage mal, wenn ihr jetzt nicht eine Nische gefunden habt, wo ihr schon jetzt sehen könnt, dass ihr, weiß ich nicht, riesige Gewinne erwirtschaften werdet, dann wird das wahrscheinlich mit Ja sein. Also auch die meisten Fotografen bei mir im Archiv, die das auf einem Nebengewerbe machen, die wenigsten davon sind hauptberufliche Fotografen. Und die die meisten im Nebengewerbe laufen als Kleinunternehmen. Das heißt, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, wenn der Umsatz des Unternehmens unter 22.000 Euro im Jahr liegt, also wichtig, Umsatz, nicht Gewinn, dann kann man sich das Leben ein bisschen leichter machen, indem man diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmt. So. Dann braucht man keine Umsatzsteuer abzurechnen und das spart euch dann auch eben diese, wo ich eben von gesprochen habe, mit der Voranmeldung, diese monatliche Umsatzsteuervoranmeldung für das Finanzamt. Weil dann müsst ihr nämlich jeden Monat schon eure Erfassung machen. Also das heißt, ihr müsst quasi Monatsende direkt schon alles eingegeben haben, was ihr im Vormonat ein- und ausgegeben habt und dann müsst ihr dem Finanzamt übermitteln, okay, ich habe den und den Überschuss oder den und den Betrag, den ich wieder zurückbekommen muss von euch. Also als Beispiel, ihr habt, weiß ich nicht, 2.000 Euro Gewinne eingenommen, habt aber auch 2.000 Euro Ausgaben gehabt, dann lauft ihr natürlich in dem Moment plus minus null. Aber solltet ihr mehr Umsatzsteuer ausgegeben haben, als ihr eingenommen habt, dann bekommt ihr etwas zurück. Und umgekehrt solltet ihr, weiß ich nicht, gar keine Ausgaben gehabt haben mit Umsatzsteuer logischerweise. Also ihr habt keine Mehrwertsteuer abgeführt, habt aber, weiß ich nicht, für 5.000 Euro Leistung erbracht, inklusive Mehrwertsteuer, dann müsst ihr aus diesen 5.000 Euro die Mehrwertsteuer abführen an das Finanzamt, weil die gehört ja nicht euch. So, das ist eigentlich kein großer Hokuspokus mit so einem Buchhaltungsprogramm, wenn man das alles eingegeben hat, die rechnen euch das total einfach aus. Aber es ist natürlich gerade für den Einstieg und gerade wenn man wenig verdient, macht das natürlich schon Sinn. Klar ist natürlich, wenn ihr Umsatzsteuer, aber ihr müsst die Umsatzsteuer halt, das ist immer der Fehler daran, ihr müsst die Umsatzsteuer immer so als durchlaufenden Posten einsehen. So, ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Kamera kauft für 5.000 Euro, dann könnt ihr natürlich die Umsatzsteuer davon auch nicht gegenrechnen. Das heißt, die Kamera kostet euch halt dann eben diese 5.000 Euro und ihr könnt keine Umsatzsteuer quasi vom Finanzamt wiederbekommen. Auf der anderen Seite würde die ja nur gegengerechnet gegen eure Einnahmen. Das heißt, ihr müsstet die eingenommene Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer dann auch nicht abführen. Ist ja eigentlich ganz logisch. Nichtsdestotrotz hat alles Vor- und Nachteile. Die Kleinunternehmerregelung macht natürlich schon, wenn wir ganz ehrlich sind, alles ein bisschen leichter für euch. Ihr braucht keine Rechnung mit Mehrwertsteuer schreiben. Ihr könnt eure Shootings fast 20% preiswerter in eurer Kalkulation anbieten, weil ihr diese Mehrwertsteuer nicht auf jeden Preis aufschlagen müsst. So. Und da werdet ihr wahrscheinlich am Anfang einfach drunter fallen. Ja, ihr müsst auf jeden Fall im ersten Jahr natürlich so ein bisschen euren Umsatz schätzen können. Man sagt aber neben diesen 22.000 Euro, die ich euch eben zugerufen habe, dass als Kleinunternehmer die Unternehmer gelten, deren Umsatz im vorangegangenen Jahr einen Betrag von 17.500 Euro nicht überstiegen hat und deren Umsatz im laufenden Jahr 50.000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen wird. Also wie gesagt, ihr müsst euren Umsatz am Anfang einfach schätzen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ihr das direkt knackt. Aber man weiß es natürlich nie, ne? Umsatz ist nicht Gewinn. Da muss man einfach so ein bisschen schauen. Und wenn ihr jetzt ins Hauptberufliche einsteigt, muss man auch gucken, ob ihr das im ersten Jahr schon habt. Sonst würde auch in dem Fall natürlich die Kleinunternehmerregelung für euch zutreffen. So, das müsst ihr euch also im Vorfeld überlegen, weil so müsst ihr euer Gewerbe dann quasi steuerlich angeben, ob ihr Kleinunternehmer seid oder ob ihr da in die Mehrwertsteuerpflicht kommt. So, und wenn ihr wüsstet, was hier los ist, zwischendurch kommt mein Vater mit der Schubkarre, schmeißt irgendwelche Steine da rein, lärmt ohne Ende im Hintergrund. Meine Mutter bringt das Kind hier rein, das Kind, die machen nämlich heute Babysitting, das Kind räumt hier den Hundefutternapf aus, also es ist alles wie immer. Und alle rennen verständnislos hier am Fenster vorbei und denken so, Quatsch, die Alte immer noch rein. Also es zieht sich heute ein bisschen so wie Kaugummi. Und wie gesagt, hätte mir schon viel Lebenszeit sparen können, wenn ich das vorher alles etwas besser recherchiert hätte. Und mir diese Aufnahme hierher nochmal hätte sparen können. Also, nochmal, jetzt geht's wirklich an die ganzen Sachen. Ich versuche mich sehr kurz zu fassen. Wenn ihr dann jetzt alles für euch abgeklärt habt, das heißt, wir hatten ja jetzt diese wichtigen Punkte im Vorfeld, mit dem Arbeitgeber sprechen, die Sache mit dem Steuerberater überlegen, ob das Sinn macht, eventuell eine Beratung zu machen. Ihr habt euch überlegt, ob die Kleinunternehmerregelung für euch greift. Ihr habt ein Geschäftskonto angelegt. Ihr habt euch mit der Buchhaltung und solchen Dingen schon auseinandergesetzt. Wie gesagt, fällt ja auch ein bisschen unter dem Bereich Steuerberatung. Und ihr habt das alles schon so einen Haken dran gemacht und seid jetzt bereit, dann werdet ihr natürlich zum Gewerbeamt gehen und auch da dürft ihr Fragen stellen. Die sind auch da, um euch ein bisschen zu beraten und dann füllt ihr eure Gewerbeanmeldung aus. So, und da gebt ihr dann halt so ein paar Daten zu euch an und zu eurem Betrieb und dann bekommt ihr einen sogenannten Gewerbeschein. Juhu, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt habt ihr quasi eine Kugel ins Rollen gebracht und bei mir war das damals so, ich habe dann gedacht, hallo, willkommen in Deutschland, ich habe noch keinen einzigen Euro über mein Nebengewerbe verdient, ich habe keine Rechnung geschrieben und ich hatte direkt Briefumschläge in meinem Briefkasten von verschiedenen Institutionen, die Hand aufhielten und sagten so, jetzt zahl aber mal. So. Wie gesagt, vieles hat sich gebessert. Bei der IHK zum Beispiel, also IHK und Handwerkskammer, da kommen wir gleich zu, ist vieles besser geworden. Und da habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, eben, wenn ihr wenig verdient, rauszukommen. Das war früher nicht so. Ich musste da gewisse Beiträge bezahlen, ob ich wollte oder nicht. Und ganz egal, welchen Umsatz ich erzielt habe. Und es gab auch für mich noch eine andere Berufsgenossenschaft. So, das nur mal kurz vorab. Ich will euch damit auch nicht auf den Keks gehen, weil, wie gesagt, ne, es ist, früher war nicht alles besser. Früher war alles noch viel schrecklicher in dieser Hinsicht. Freuen wir uns darüber, dass es nicht mehr so ist. Um diesen Prozess aber zu verstehen, in dem Moment, wo ihr Gewerbe anmeldet, da wird das Gewerbeamt verschiedene Sachen weitergeben. Also das Finanzamt wird informiert und die Ämter, üblichen Ämter, Kammern, Genossenschaften werden informiert. Und ja, dann kommt es leider, dass die Briefumschläge in eurem Kasten liegen. Und natürlich macht einem das erstmal Angst. Ich habe ja schon gesagt, dass das nicht so ist, dass man sagt, ach super, IHK, zahle ich mal so und so. Also, ihr werdet Post bekommen von diesen Institutionen und die sprechen wir jetzt einmal an. Also, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, es gibt für euren Beruf als Fotografen die zuständigen Kammern, die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer. So, und das klingt jetzt ein bisschen bekloppt. Also, Fakt ist, dass die meisten Fotografen wohl in der Handwerkskammer landen. Ich bin aber lustigerweise bei der IHK. Keine Ahnung warum, ich kann mir das manchmal auch nicht so richtig erklären. Fakt ist, ihr müsst nur in einer dieser beiden Kammern registriert sein und auch nur an eine dieser Kammern Geld bezahlen. Es kann schon mal passieren, also normalerweise wird das ganz klar weitergegeben und dann loten die das unter sich quasi aus, wer jetzt euch da zur Kasse bitten darf. Bei mir war das aber so, ich war anfangs zugehörig der IHK Düsseldorf und bin es auch noch. Ich bin aber umgezogen von Langenfeld nach Solingen und ich glaube, dann bin ich auf einmal irgendwie bei der Handwerkskammer Wuppertal durch die Gewerbeummeldung aufgetaucht und dann haben die mich angeschrieben und haben gesagt, hören Sie mal, Sie haben ja schon seit dann und dann Gewerbe und Sie zahlen ja gar nicht und jetzt zahlen Sie mal rückwirkend. Und dann wollten die 1000 Sachen von mir wissen und ich hatte natürlich totale Panik, weil ich überhaupt nicht wusste, was ist das jetzt eigentlich. Und diesen Fall habe ich auch schon von anderen Fotografen gehört. Da braucht ihr euch gar nicht verunsichern lassen. Dann könnt ihr ganz klar sagen, passt auf, ich bin schon da und da, IHK, hier ist meine Mitgliedsnummer. Und dann nehmen die das auch sofort wieder runter. Ihr müsst nicht in beiden Kammern Geld bezahlen. Es reicht, aber ihr müsst in einer von beiden zugehörig sein. Entweder die Industrie- und Handelskammer oder die Handwerkskammer. So, jetzt kommen wir aber zu den tollen Regelungen. Ich habe es recherchiert und ich glaube, es ist seit 2018 anders. Weil ihr müsst jetzt nicht immer sofort Beiträge bezahlen, sondern es gibt jetzt eine Freigrenze, die liegt beim Gewinn, nicht Umsatz, bei aktuell 5.200 Euro. Und wenn ihr am Anfang euer ganzes Equipment da schön gegenrechnen könnt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht sofort 5.200 Euro Gewinn machen. Und selbst wenn ihr da drüber kommt, dann gilt, dass ihr erstmal nach Gewerbeanmeldung, das erste Jahr ist beitragsfrei, da seid ihr befreit von den Beiträgen zur Kammer. Und im zweiten und dritten Jahr müsst ihr nur die Hälfte des Grundbetrages zahlen und keinen Zusatzbeitrag. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Dieser Grundbeitrag, den ihr bei dieser Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer zahlt, der liegt irgendwie so zwischen 30 und 75 Euro. Und diese Zusatzbeiträge sind abhängig von dem, was ihr verdient. Also wenn ihr natürlich irgendwann hohe Summen verdient, dann steigt dieser Satz. So, das nochmal so kurz vorab. Also am Anfang wird das eben nicht so teuer sein. Da könnt ihr also ganz beruhigt aufatmen und wahrscheinlich liegt ihr am Anfang unter diesen 5.200 Euro. Das heißt, es wird ein Brief kommen. Ihr könnt da wahrscheinlich ein Formular ausfüllen und dann werdet ihr wahrscheinlich erst Post von denen wieder bekommen, wenn ihr ein bisschen besser verdient. Die kommunizieren auch mit dem Finanzamt, da braucht ihr euch gar nicht kümmern. So, das zweite Briefchen, was kommt, das ist ein viel erschreckenderer Brief, ist von der BGE-TEM. So, Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse. Berufsgenossenschaft, also BG, heißt, gibt es natürlich ganz viele von und die verschiedenen Berufe sind unterschiedlichen Berufsgenossenschaften zugeordnet und der Fotografiebereich gehört zur ETEM. So, die werden sich bei euch melden und die wollen auch Geld. Jetzt, für mich war das am Anfang sehr viel, was da kam und von mir Geld wollte. Wie gesagt, ich hatte noch gar nichts verdient und ich war dem natürlich dann entsprechend sehr negativ gegenüber eingestellt, weil ich gedacht habe, was sind das für Säcke, ne? Die wollen hier Geld von mir und die spinnen doch alle. Und es war damals, wie gesagt, noch eine andere Berufsgenossenschaft, die waren auch nicht... Die haben nicht nach meinem Umsatz und Einkommen berechnet und da gab es auch keine Freigrenzen, sondern die haben ganz klar gesagt, da zählt jeder drunter und der Fotograf, die rechnen natürlich auch so ein bisschen nach Gefahrenklassen der einzelnen Berufe und ich sollte da, weiß ich nicht, einen fast vierstelligen Betrag bezahlen. Und da habe ich mich mit Händen und Füßen gegen gesträubt und ich habe es tatsächlich auch irgendwie geschafft, ich kann es euch nicht mehr sagen, wie, da rauszukommen. Und und ein paar Jahre später meldete sich dann, nachdem das geändert wurde, auf einmal bei mir die Berufsgenossenschaft, die BGE-TEM. Und dann war das natürlich erstmal wieder ein riesen Ding. Was mache ich da jetzt und wie komme ich da rein? Und da war ich dann auch frei im Kopf, mal zu überlegen, was macht denn die Berufsgenossenschaft überhaupt? Also es ist natürlich so, ihr seid natürlich privat oder gesetzlich versichert, auch in eurer Selbstständigkeit. Aber nichtsdestotrotz ist die Berufsgenossenschaft einfach so das Deluxe-Paket, wenn euch Arbeitsunfälle passieren. Also ich sage, die haben mir das immer so erklärt, wenn sie auf der Wiese beim Shooting vom Pferd getreten werden, dann ist in 2 Sekunden der Hubschrauber da, sie haben die beste Versorgung und. Also theoretisch ist das schon so, ne, dass die Berufsgenossenschaft euch da im Premium XL-Paket absichert. Es ist nicht verkehrt, die zu haben. So, jetzt reden wir nicht von der Selbstständigkeit. Ich habe ja gesagt, das ist ein anderes Thema. Da ist die Berufsgenossenschaft dann schon wieder ganz anders anzusehen. Wir reden jetzt vom Nebengewerbe. So, ihr könnt euch, wenn ihr nebenberuflich fotografiert, von diesen Beiträgen befreien lassen. Beziehungsweise auch dann in der Selbstständigkeit, wenn ihr im Jahr weniger als 800 Stunden fürs Fotogewerbe arbeitet. So, bei einem Nebenberufler ist das halt natürlich durchaus realistisch und wenn ihr das hauptberuflich macht, dann wird es halt einfach schon schwierig, damit durchzukommen. Es ist aber trotzdem so, dass man im Nebengewerbe sich da einfach, man kann sagen, es ist keine Pflichtversicherung. Ihr könnt euch freiwillig versichern natürlich, wenn ihr sagt, boah, ich bin total geil darauf, mich vollumfänglich in Unfallfällen versichern zu lassen. Das ist keine schlechte Sache. Ruft da an, erkundigt euch mal, was macht ihr denn so? Ihr könnt da auch viel zu googeln und recherchieren. Ihr könnt euch, wie gesagt, freiwillig versichern, wenn ihr da im Nebengewerbe seid. Und dann kostet das, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe, irgendwie um die 80 Euro. Das ist der kleinste Beitrag, den man da leistet im Monat. Und das ist schon eine feine Sache. So. Wie gesagt, also es ist nicht so, dass man sagt, Berufsgenossenschaft, nee, zahle ich nicht, muss ich nicht. Man neigt ja dazu und denkt, Geld will ich nicht und so. Man muss sich da einfach informieren. Für mich ist die damals, war es damals halt noch eine andere Berufsgenossenschaft, als ich nebenberuflich tätig war. Und ich müsste mal eine Umfrage machen. Ich weiß nicht, wie viele von meinen nebenberuflich tätigen Kollegen bei der Berufsgenossenschaft Mitglied sind, also freiwillig versichert. Das würde mich auch mal interessieren. Könnt euch gerne mal bei mir melden. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich keiner versichert, aber egal. So. Das nächste wäre jetzt noch die Künstlersozialkasse, die sich meldet, aber das natürlich nicht nach eurem Gewerbe, sondern das ist halt eben für den Fall der für Freiberufler. So. Und jetzt kommen wir wirklich zum letzten Punkt. Versicherungen und noch so ein paar andere Sachen. Also, wir haben das Wichtigste angesprochen. Das heißt, wir haben Was ich euch noch nicht gesagt habe, sind die Kosten für die Gewerbeanmeldung. Die unterscheiden sich natürlich je nach Gemeinde. Was ich so recherchieren konnte, liegen die irgendwo zwischen 15 und 30 Euro, so um den Dreh, muss man dafür rechnen. Das ist also ein recht kleiner Kostenpunkt. Und ja, ihr müsst euch dann halt eben nur überlegen, ob die Kleinunternehmerregelung gilt. Und ihr wisst jetzt, dass ihr Post von IHK oder Handwerkskammer bekommt und den BGE-Aufnahmebogen, den ihr ausfüllen müsst, beziehungsweise euch freistellen lassen müsst. So, das müsst ihr noch auf dem Schirm haben, das ist wichtig. Und dann kommen wir noch zu den zwei Punkten, die ihr euch vielleicht auch fragt. Was ist mit Krankenversicherung, Rentenversicherung? Da kann ich euch ganz entspannt sagen, da müsst ihr euch erst drum kümmern, wenn ihr euch selbstständig macht. Als Nebengewerbe könnt ihr euch ganz entspannt zurücklehnen und sagen, das lasse ich meinen Arbeitgeber machen. So, da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die man vielleicht mal im Hinterkopf behalten sollte. Also, es gibt natürlich die betriebliche Unfallversicherung. Das ist das, wenn ihr zum Beispiel wenn ihr jetzt bei der Berufsgenossenschaft schon seid, ne, logischerweise würde die in dem Fall auch greifen. Aber ansonsten müsste man darüber nachdenken, ob man eine betriebliche Unfallversicherung braucht, die dann greift, wenn ihr euch beim Fotoshooting verletzt. Ich habe da durch die Selbstständigkeit habe ich da so ein Ultra-Deluxe-Paket, auch mit Geschäftsausstattungsversicherung, falls in meinem Studio eingebrochen wird und. Und da ist auch sind auch ganz viele andere Betriebsversicherungen noch mit dabei, die mein Versicherungsmensch da irgendwie als super wichtig und unabdingbar, aber das kennt ihr ja, aber ich habe einen sehr guten Versicherungsmakler, ich hoffe, dass er mir keinen Mist verkauft hat. Und natürlich könnt ihr das auch alles absetzen, was für euren Betrieb ist. Betriebliche Unfallversicherung sollte man aber auf dem Schirm haben, wenn ihr euch bei der BG abgemeldet habt. Was ich euch aber wirklich, das Unfallversicherung müsst ihr selber für euch entscheiden, was ihr euch aber wirklich angucken solltet, ist die betriebliche Haftpflichtversicherung. Ihr wisst ja, dass ihr seid ja privathaftpflichtversichert, gehe ich jetzt mal schwer von aus. Und ihr könnt so eine Haftpflichtversicherung eben für euren Betrieb abschließen und die macht wirklich Sinn. Da müsst ihr euch eine gute ausschauen, die nicht, da zahlen wir nicht, hier zahlen wir nicht, das machen wir nicht. Einfacher Beispielsfall, was passieren könnte. Ihr stoßt mit dem Hintern, so wie ich das gerne mache, irgendwie ein Kamerastativ oder was weiß ich was um, Lampenstativ oder sonst irgendwas, fällt jemandem, eurem Kunden auf den Fuß oder noch schlimmer, gegen das Auto des Kunden oder auf den teuren Marmorboden und da geht irgendwas kaputt. Dann habt ihr tatsächlich ein Problem, wenn ihr keine betriebliche Haftpflichtversicherung habt. So, ich weiß jetzt nicht, was meine kostet. Was ich so recherchiert habe, liegt die zwischen 200 und 300 Euro im Jahr. Die solltet ihr aber, ja, also ist natürlich jetzt schwer für mich zu sagen, macht das auf jeden Fall. Und ihr sagt ja, ich verdiene aber nur 1.000 Euro im Jahr mit meinem Nebengewerbe. Und dann ist das natürlich so eine Sache, wo ich dann Zähne knirsche und sage, naja gut, macht das jetzt Sinn? Und genauso kann ich jetzt nicht sagen, ja, müsst ihr abwägen, braucht ihr vielleicht nicht, ja, und dann habt ihr einen Schaden und dann werdet ihr sagen, die blöde Kuh hat das in ihrem Podcast gesagt. Also meine Empfehlung wäre, macht das bitte, um mich so zu fragen. Wenn ihr natürlich jetzt noch ganz wenig Shootings habt und ihr da für euch auch kein Risiko seht und ihr seid nur mit eurer Kamera unterwegs und ihr habt den festen Vorsatz, die nirgendwo gegenzuschmeißen und auch eurem Kunden nicht auf den Fuß zu werfen, ja, dann könnt ihr das vielleicht ruhigen Gewissens noch 1-2 Jahre verschieben. So, jetzt kommen wir zur Equipmentversicherung. Hat sich fast so Hand in Hand ergeben. Ich habe keine Equipmentversicherung. So, ich weiß, meine Kollegen werden mich jetzt steinigen. Ich weiß, dass ganz viele eine haben und die macht auch super Sinn, gerade wenn man so schusselig ist wie ich. Ich habe ja, wie ihr vielleicht schon gehört habt, auch das ein oder andere Lehrgeld bezahlt. Habe das aber damals mal recherchiert und für mich wäre das einfach zu teuer gewesen. Frag mich jetzt nicht, ob ich da was falsch gemacht habe. Ich werde es auch, ja, Schande über mein Haupt, nochmal recherchieren. Das ist jetzt eine Weile her. Ich hatte zeitweise ja 3 Kameras im Einsatz und nutze natürlich auch viele Objektive, zumindest auch meine Hochzeitsfotografiezeit. Und als ich da mal so grob angegeben habe, was ich da habe und was ich versichern möchte, war das einfach alles viel zu teuer für mich. So. Und das heißt, ich müsste das nochmal neu recherchieren, vielleicht mal nur mit meiner Hauptkamera und meinem Hauptobjektiv. Dann kann ich euch, wie gesagt, ich kann euch jetzt keine Zahlen nennen, dann müsst ihr vielleicht einfach mal selber einen Versicherungsvergleich machen. Es ist einfach total unterschiedlich, welches Equipment ihr habt, ne, was ihr da versichern wollt. Fakt ist, wenn ich jetzt mal so rückblickend gucke, wie oft hätte ich die gebraucht? Also ganz klar ist natürlich, wenn mir jetzt meine Z9 mit dem 70-200, da reden wir, weiß nicht, von knapp 10.000 Euro, wenn die mir, als mir vom Stativ gekippt ist, letztes Mal, wäre das einfach ein Schaden gewesen. Da wären wir ganz, ganz schnell bei Summen gewesen, wo ich gesagt hätte, hätte diese Versicherung wahrscheinlich für mich schon Sinn gemacht. Ansonsten lag der Hauptschaden, den ich mal hatte, als mir vor der Hochzeit das Objektiv mit der Kamera runtergefallen ist, da war ich noch nebenberuflich tätig. Ich weiß gar nicht, ob es da in dem Rahmen schon so Versicherungen gegeben hätte wie heute. Deswegen möchte ich den Fall jetzt mal fast ausklammern. Und wenn ich jetzt überlege, in diesen Jahren, 15 Jahren Selbstständigkeit, wie oft ist da was passiert? Also, ich wüsste jetzt nicht, in wie vielen Fällen das überhaupt gegriffen hätte. Was ich mal hatte, war für 800 Euro einen Sandschaden an meinem 70-200 und ich habe einen kaputten VR. So, der Sandschaden ist, wie gesagt, behoben worden für diese 800 Euro. Das wäre wahrscheinlich ein Fall für die Versicherung gewesen. Ihr wisst ja, euer Teleobjektiv ist nun mal nicht, muss ja irgendwo hin die Luft. Das heißt, es ist nicht hermetisch abgeriegelt und da hat sich wahrscheinlich beim Zoom einfach am Strand, war das in Holland mit unseren Hunden, ist ein Sandkorn reingerutscht. So, und dann muss das natürlich die ganze Mechanik auseinandergebaut werden, es muss alles gereinigt werden und das war natürlich ein Riesenaufwand und deshalb war das super teuer. So, das hätte ich darüber wahrscheinlich abwickeln können. Den VR habe ich einfach ausgeschaltet, damit geht das Objektiv nach wie vor. Ich habe mir dann irgendwann einfach ein neues gekauft, das hatte aber damit nichts zu tun. Und da kam einfach diese neue Version des 70-200 raus, diese verbesserte Version quasi. Und und das Einzige, was ich jetzt sonst noch hätte, sind Schäden an den Objektiven, die ich vielleicht hätte machen lassen. Das eine ist beim Fallsturz passiert, da hat das 2470 hat so eine Macke, also so ein Dötsch vorne. Das funktioniert aber einwandfrei, das heißt, es war keine Notwendigkeit, das unbedingt machen zu müssen. Deswegen habe ich es so gelassen, weil es auch wahrscheinlich sehr teuer geworden wäre. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Kostenvoranschlag bekommen habe. Und das zweite ist, da ärgere ich mich also richtig drüber. Ich hatte ganz neu das Fischei, das 1424 und von Nikon, das hat ja so eine gebogene Frontlinse, so eine gewölbte Frontlinse. Und ich sollte für eine Werbekampagne so eine Art Selfie vom Hund machen. Ne? Sollte so aussehen, wenn der Hund sich selber fotografiert. Da haben wir ein Pfötchen machen lassen. Hund war unschuldig. Ich war einfach zu nah dran. Der ist mit der Kralle einmal über meine Frontlinse und über dieses gewölbte, schöne Frontlinse drüber. Und war zermackt. Ne? Also ein Kratzer, zack, fertig. So. Das wäre so aufwendig und so teuer. Die haben mir damals davon abgeraten, weil sie gesagt haben, das ist halt eben auch nicht mal ohne dieses Glas da auszutauschen. Und würde wahrscheinlich dann sogar den Anschaffungswert übersteigen. Und deshalb habe ich das nicht machen lassen. Das wären aber zum Beispiel beides Fälle, wo ich gesagt hätte, wenn ich eine Versicherung hätte, die das abdecken würde, hätte ich es wahrscheinlich machen lassen. So. Aber Fakt ist, wenn wir es jetzt mal alles zusammennehmen, absolut notwendige Reparaturen in diesen 15 Jahren waren 800 Euro. Meiner Selbstständigkeit so. Alles andere, wie gesagt, ich sag ja, mach das einmal. Ne? Das kann mir morgen passieren. Klatsch, Kind reißt mir die Z9 vom Tisch, alles kaputt. Dann denke ich mir, hättest du es mal gemacht. Also informiert euch, guckt, was es für euch kosten würde, ob das nicht vielleicht Sinn macht. Das ist bei Versicherungen halt so ein Schaden. Macht die Versicherung Sinn? Und vielleicht habt ihr auch Glück, aber ich möchte sie euch trotzdem ans Herz legen, euch da mal zu informieren. Das wäre noch so der letzte Punkt auf meiner Liste. So, und jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende dieses Podcasts. Ich kann es kaum glauben. Das heißt, wir haben über alles gesprochen, wenn ich nichts vergessen habe, was euch erwartet und was ihr wissen müsst, wenn ihr euch euer Nebengewerbe starten wollt, wenn ihr sagt, jetzt ist es an der Zeit, jetzt will ich Geld verdienen und möchte das auf eine vernünftige Plattform stellen. Und was passiert denn eigentlich, wenn? Das wisst ihr jetzt. Und wie gesagt, ein paar Sachen sind einfach optional, da muss man sich überlegen, was will ich. Na, es kommt mit Sicherheit auch darauf an, wie viel Geld werdet ihr verdienen und manchmal kann man das natürlich auch nur schätzen, dann geht man vielleicht pessimistischer, als man sollte, in so ein Jahr rein und freut sich dann, dass auf einmal total viel Geld reinkommt von allen Seiten. Und ja, dann stellt man vielleicht wirklich fest, okay, das klappt besser, als ich dachte. Ich kann meine Stunden verkürzen oder. Oder man sieht vielleicht ein bisschen ernüchterter, wenn man zum Beispiel nur Hundefotoshootings macht und es ist vielleicht allgemein kein gutes Jahr. Alle haben gerade ein bisschen weniger Geld in der Tasche. Das Angebot ist sehr stark regional um mich herum. Man muss sich dann ja auch erstmal so ein bisschen im Markt etablieren. Und dann dauert das vielleicht einfach eine Zeit. Und das erste Jahr läuft nicht so gut. Und da muss man einfach ein bisschen abwarten, Geduld haben. Und wie dem auch sei, ihr wisst jetzt bestens, was euch erwartet. Und ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen die Angst nehmen. Und wenn ihr mit diesem Gedanken schon schwanger gegangen seid, konnte euch aufklären, dass ihr das Ganze nicht mehr so als ein Buch mit 7 Siegeln seht, sondern jetzt tatsächlich als ganz nüchtern betrachtet wisst, was euch erwartet. Und falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Ich habe ja gesagt, dafür sind auch Foren und nette Gruppen mit Fotografengruppen da. Das sind immer Fotografen, die euch helfen und euch ein paar Tipps geben. Und ansonsten, wie gesagt, war meine große Empfehlung, macht mal so ein Steuerberatungsgespräch. Ja, kostet Geld, müsst ihr wahrscheinlich 2, 3 Shootings für machen, ist mir klar. Aber ich glaube, das macht am Anfang auch noch mal mehr Sinn und der kann euch einfach noch viel, viel mehr mitgeben, als ich das jetzt hier kann und der hilft euch. Na, da müsst ihr euch vielleicht vorher ein bisschen umhören, dass ihr einen netten Steuerberater erwischt, der euch da gerne und gut beratend zur Seite steht. So, und jetzt schließe ich diesen furchtbar langen, nüchternen Podcast, der mich so viel Zeit gekostet hat, weil ich ihn immer und immer wieder einsprechen musste. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls Fragen offen geblieben sind oder, meldet euch gerne. Und ich sage an dieser Stelle ganz optimistisch, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, eure Nicole.